Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bewundere Sie über die Maßen, dass Sie noch ausharren heute und noch meinen Ausführungen lauschen wollen zum Thema Androgynie nach diesem wunderbaren Film von Marianne Gräber mit so vielen Anregungen. Werde ich mal versuchen, noch mal einen Weg zu bahnen, erstens mal in die Geschichte der sexuellen Identität. Also es geht ja in diesem Schwerpunkt um Identität und vor allen Dingen jetzt heute auch um sexuelle Identität und welches Problem die denn nun stellt, das ist die Frage. Und es ist mit diesem Film ja doch eine ganze Reihe von Problemen jetzt aufgeworfen worden. Und ich würde jetzt mal ganz gerne in meinem kleinen Kommentar noch eher so versuchen zu zeigen, wie lange eigentlich die Geschichte der Problematik sexueller Identität jetzt auch in Europa ist, was für eine Tradition wir da eigentlich haben und wie das nun heute aussieht. Und natürlich, heute ist es so, dass, wie auch aus dem Film sehr klar hervorgegangen ist, also der Geschlechtswechsel wirklich ein Thema ist, weil, und da muss man vielleicht nochmal Foucault zitieren, es vielleicht doch nicht so ist, dass die Seele sich im Gefängnis des Körpers befindet, sondern es sich genau umgekehrt verhält, dass nämlich der Körper im Gefängnis der Seele ist. Und es bedeutet nämlich, dass wir als Menschen dazu herausgefordert sind, auf unseren Geschlechtsbesitz, auf unseren geschlechtlich markierten Körper zu reagieren. Also die zeitgenössische Gender-Debatte unterscheidet ja ganz klar zwischen einem biologischen und einem symbolischen Geschlecht, also zwischen dem, was wir sozusagen als unseren geborenen Körper bezeichnen und dem, wie wir uns in diesem fühlen und wie wir auf ihn reagieren und wie es uns mit ihm geht. Und da stellen wir fest, dass er immer ein Problem bedeutet. Es ist einfach ein Problem, so einen Körper zu haben. Und die Kulturen haben sich also darauf verlegt, auf diesen Körper irgendwie zu reagieren. Und zwar vor allen Dingen auf diesen Körper zu reagieren. Also zu sagen, wenn jemand geboren ist, nicht, oh, wie schön und wie gesund, sondern, ah, es ist ein Mädchen oder es ist eben ein Junge. Und es ist sozusagen eine Diagnose, die ist dann gleichzeitig eine Definition, die dann wie ein Schicksalsspruch über diesen Geborenen steht. Und er muss damit fertig werden, auch wenn er sich anders fühlt. Wir hatten jetzt mit Marianne Gräbers Film vor allen Dingen gesehen, dass eben eigentlich kein Ort in der Gesellschaft vorliegt für diejenigen, die sich nicht hineinbequemen wollen in ihren jeweiligen biologischen Geschlechtsbesitz. Also jemand, der nicht damit zufrieden ist, dass er eine Frau ist oder ein Mann, der muss halt damit ein Problem leben, dass es so ist und dass sich das vielleicht nicht ändern lässt. Und wenn er nun aber zu einer solchen künstlichen, zu einem künstlichen oder kunstvollen, muss man im Falle der Luana nun wirklich sagen, Geschlechtswechsel als Ausweg greift, dann hat er eigentlich keinen wirklichen Platz mehr in dieser Gesellschaft, die ganz streng binär funktioniert. Also wie sich sozusagen Transen dann immer aufregen, dass es nur zwei Sorten Klotüren gibt. Also M und F und wo gehen die anderen hin? Ja, das ist irgendwie die gute Frage. Also es ist, funktioniert sozusagen die Oberfläche der Gesellschaft in Bezug auf ihre Geschlechtlichkeit genauso wie ein Computer, eben binär. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Und wer sich da eben nicht hineinpassen lassen möchte, der wandert sozusagen in die Peripherie der Gesellschaft aus oder in ihr sozusagen ihren Gegenentwurf, in die Heterotopie, in die Heteronormativität und lebt natürlich dann ein Leben in einem, also sagen wir, einem schwierigen Ort, den es eigentlich nicht gibt. Ja? Und das ist jetzt in diesem Fall also der Studie oder der wundervollen künstlerischen Studie von Marianne Gräber, die Prostitution. Sie hat ja auch sehr wunderbarerweise darauf hingewiesen, dass eben Leute, die heute in Österreich zum Beispiel einen Geschlechtswechsel vollziehen, und davon gibt es jede Menge, da hat sie vollkommen recht, also ich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung berichten, also ich nicht bin gewechselt, sondern ich habe sehr viele Studierende, die wechseln. Also interessanterweise werden die meisten wechseln von F nach M, also von weiblich nach männlich, was mich ein bisschen stört, weil es eigentlich immer bedeutet, also deswegen war ich jetzt ganz glücklich über Luana, ja, dass man auch eine Frau werden will, ist doch eine ganz schöne Entscheidung eigentlich. Also dass man nicht immer nur aus der Frau ausziehen möchte, ist ja, also da muss man da auch entgegensteuern. Also das ist natürlich in Österreich nicht so, das hat sie ganz klar unterschieden, aber es gibt noch eine ganz andere Lösung, die jetzt heute gar noch nicht Thema war, dass es nämlich Gesellschaften gibt, die tatsächlich einen solchen Platz vorsehen. Also die andere Geschlechtsmodelle haben als wir, also nicht nur zwei und kein Entweder-Oder oder sowas, sei denn man geht so, eben in ein, sozusagen in die Randbezirke der Gesellschaft oder vielleicht sogar noch über diesen Randbezirk hinaus, sondern ein drittes Geschlecht. Und dieses Geschlecht ist dann nicht nur ein, weiß nicht was, also eine Wühlkiste, also von Dingen, die sich nicht mehr zuordnen lassen, sondern es hat einen sozialen Status, es ist ein sozial kodiertes Geschlecht, das auch wichtig ist, um sozusagen die binäre Logik der Gesellschaft zu verstehen. Also eigentlich, also nochmal dieses Wort bemühen, dass vielleicht der Körper im Gefängnis der Seele ist, ist sehr viel in Fragen der Geschlechtlichkeit abhängig davon, wie die Definition und wie das Verständnis ist. Also es ist eigentlich wirklich eine philosophische Frage. Es ist eine logische Frage. Das sehen wir schon daran, dass alle Dinge, die binär sind, also mit zwei arbeiten, gut, böse, kalt, warm, weiß, schwarz und so weiter, männlich, weiblich, da gibt es eine ganze Reihe von solchen binären Dingen, und die einfordern, wenn man darüber nachdenkt, dass man sie eigentlich logisch überholt, also dass man eigentlich sie ableiten möchte aus einem Dritten, aus einem Gemeinsam, wo sie miteinander verschmolzen sind, oder dass man ihnen sozusagen die Utopie des Dritten verspricht, dass man sagt, Entschuldigung, nicht mehr lange, ja, dann werdet ihr erlöst sein von dieser Qual, dass ihr in zweierlei Geschlechtern lebt und funktioniert und geboren werdet und euch immer entscheiden müsst und eigentlich immer nur halb seid und immer im Mangel seid, weil ihr seid ja immer nur eins. Und ihr könnt auch nur mehr vorübergehend das andere festhalten, dann läuft es wieder davon, weil es so einen eigenen Willen hat. Aber ihr werdet so schwer ganz, ihr müsst in euch selber ganz werden. Also da gibt es Prophetien, zum Beispiel also in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten oder so wird gesagt, wann wird es dann sein? Ich glaube, ich habe das eh in der Ankündigung meiner kleinen kommentierenden Rede heute auch geschrieben, ein Zitat aus der hellenistischen Philosophie, also wo ein gefragt wird, wann wird denn, o Herr, sich das alles, was du prophezeist, erfüllen? Und dann sagt der Herr ganz einfach, dann, wenn es keine Geschlechter mehr geben wird. Also weil dann die Erlösung kommt. Also diese Frage ist schon ganz, ganz alt, und wahrscheinlich ist also die Urszene unseres Denkens, also des westlichen Denkens, tatsächlich diejenige, die man in Platons Symposium findet. Ich weiß nicht, ob Sie diese Stelle kennen, sonst würde ich es vielleicht noch mal kurz referieren, ja. Also im Symposium treffen sich doch dann eine ganze Reihe von Leuten, sind diesmal keine Apostel, sondern es sind Philosophen, die beieinander sitzen und das Schönste der Welt miteinander tun, nämlich denken, genau. Und jeder darf sagen, was ist der Eros? Ja, und der eine hat die Idee und der andere jene Idee. Und dann gibt es einen, der also da auch auftaucht in diesem Symposium als Redner, ein sehr berühmter Schriftsteller der damaligen Zeit schon, nämlich auch ein Satirerschreiber und Komödiant, also Aristophanes. Und Aristophanes ergreift das Wort und sagt, nee, ich erzähle euch jetzt mal wirklich eine Geschichte, damit ihr besser versteht, wie so der Eros überhaupt in die Welt gekommen ist. Es war nämlich so, ursprünglich gab es drei Geschlechter, das steht da so, das müsst ihr wirklich nachlesen, da steht da, ursprünglich gab es drei Geschlechter. Das ist der Anfang. Es gab männliches, es kam von der Sonne, weil die Sonne ist männlich. Es gab weibliches, es kam von der Erde, die Erde ist weiblich. Und es gibt das dritte, das kommt vom Mond, und das ist das Androgyne. Und die sind sehr mächtig gewesen, also die Androgynen vor allen Dingen, die beides enthielten, nämlich das Männliche und das Weibliche. Da kommt eine sehr lustige Beschreibung, wie die sich fortbewegen. Das sind nämlich die berühmten Kugelmenschen, Das sind Kugelmenschen, die haben dann vier Arme, vier Beine, irgendwie so einen seltsamen Kopf, der ausschaut wie, ja, wie so ein Rundumgesicht oder sowas. Ja. Und die seien also sehr mächtig gewesen und hätten sich fortbewegt, indem sie so eine Art von Ratschlag gemacht hätten. Das ist übrigens eine ganz tolle Mythe, weil sie uns eigentlich nochmal in Erinnerung bringt, dass wir als Körper in einem Systemkörper sind. Und das ist ein kosmisches System oder das ist ein Erdsystem. Also unsere Körper sind sozusagen innerhalb des Erdsystems vorkommende Körper. Und deswegen ist dieser Kugelmensch eigentlich so eine schöne Idee, weil es ist eigentlich eine kleine Erde mit zwei Polen. Also zwei, sozusagen das Bipolare, das Zweigeschlechtliche in einer kleinen Kugel. Und diese ursprünglichen Kugelmenschen seien also so fürchterlich mächtig gewesen, so ungefähr wie die Giganten, und man hätte schon irgendwie Angst gehabt als Gott, als Olymp-Bewohner hätte man Angst haben müssen, dass diese Kugelmenschen den Olymp stürmen und die Götter stürzen, weil sie so vollkommen waren, logischerweise. Und da hätten die Götter beraten und haben gesagt, naja, ganz töten wollen wir sie nicht, weil dann opfert uns wieder keiner. Also wir müssen uns was einfallen lassen, und dann sagt Zeus, ich habe die Idee, ich hau die in der Mitte auseinander. Ich mache die einfach halb, dann sind sie auch in der Kraft halbiert. Ja, dann schlägt das in der Mitte auseinander, und das ist eine irrsinnig komische Stelle, weil da sagt er, hätte sie auseinandergeschnitten wie eine Wassermelone oder so, wie man mit einem Haar die Eier auseinanderschneidet. So. Also der Länge nach auseinandergeschnitten und dann halt noch so ein bisschen handwerklich verbessert, weil die schaut natürlich fürchterlich aus, und musst du die Haut nach vorne ziehen und den Nabel machen und so als Denkmal des ursprünglichen Unfalls. Und also jedenfalls wurden dann so die ganzen wichtigen Dinge halt auf der Vorderseite untergebracht, sodass man sich so gegenüberstellen kann und wirklich die alte kugelmenschliche Umarmung wieder machen kann. Und jedenfalls seien dann die Menschen so ungefähr so entstanden, wie sie jetzt sind, zweigeschlechtlich, aber noch lange nicht der heterosexuellen Norm unterlegen, wie man heute sagen würde, weil es hing davon nämlich ab, wer wie von wem auseinandergehauen war, ob man als Frau eine Frau sucht oder als Frau einen Mann oder als Mann einen Mann oder als Mann eine Frau. Also das wird von Platon alles durchgenommen, also es sind alle Möglichkeiten vorhanden. Also der Eros ist insofern vielgestaltig und vielfältig, und er ist in die Welt gekommen dadurch, dass eben diese Tat dieses Auseinanderhackens des Kugelmenschen stattgefunden hat und jeder halt seine andere Hälfte sucht. Aber ihr seht schon, wie mit dieser Geschichte also eine Art von also mehrwertiger Logik des Geschlechtlichen eigentlich als Mythos eingeführt gewesen wäre, der sozusagen die Verengungen, die wir heute sehen, also bei weitem nicht aufweist. Und wahrscheinlich ist es sogar so, dass Aristophanes diese Geschichte erzählt, weil in bestimmten ländlichen Gegenden von Griechenland oder Kleinasien tatsächlich so etwas wie rituelle Androgynie vorgelegen hat. Und dass sozusagen der sakrale Akzent auf dem Androgyn auch gelegen hat, also auf demjenigen, der vielleicht das Weibliche und das Männliche darzustellen weiß, vielleicht auch nur zu bestimmten Zeiten. Ich meine, es war ja gerade Faschingsdienstag, ich habe in Wien so wahnsinnig viele als Frauen verkleidete Männer gesehen, wie man sonst das ganze Jahr nicht sieht. Also es gibt dann eben auch Zeiten, wo sozusagen die Travestie, das Transvestitentum, die rituelle Androgynie und so weiter vorgesehen ist. Ja? Also wo sozusagen das Tor offen ist zu einer anderen Bewertung. Also das ist jetzt mal die Geschichte von Platon, und es geht dann eigentlich so weiter, dass immer weiter gefochten wird um das, was jetzt eigentlich Geschlecht heißt und welches Geschlecht, und das ist eigentlich das Schlimmere an dieser ganzen Geschlechterfrage, welches Geschlecht nämlich den Vorrang besitzt über den anderen. Also so läuft ja die zeitgenössische Gender-Debatte ja auch, weil sonst würde es ja auch sozusagen das Frauengleichstellungsgesetz nicht geben müssen. Also wenn wir sozusagen drei oder vier Geschlechter hätten oder vielleicht sogar 10, das gibt es auch. Also wenn Sie vielleicht mal darüber mehr erfahren möchten, können Sie auch die Bücher konsultieren von Ina Rösing, die Anthropologin ist in Ulm, also dort das Institut für interkulturelle Forschung leitet, und in Amarete, das ist in Peru, zu überst in den Anden, herausgefunden hat, dass man in Amarete also 10 verschiedene Geschlechter kennt, die allerdings Kombinanten aus den 2 ursprünglichen Geschlechtern sind. Und das aber interessanterweise, und da hoffe ich, Sie sind gut angeschnallt, wenn ich Ihnen das sage, woraus sich der Geschlechtsbesitz ableitet, nicht etwa davon, dass Sie jetzt einen weiblichen oder einen männlichen geburtlichen Körper haben, sondern der Geschlechtsbesitz, Ihre geschlechtliche Definition leitet sich ab von der Lage Ihrer Äcker. Weil das Einzige, das wirklich geschlechtlich ist, ist die Erde selber. Die Erde hat also ein vorrangiges Geschlecht und je nachdem, wo Sie sich aufhalten, übernehmen Sie das. Und wenn Sie jetzt Äcker in einer Mulde haben oder sowas, dann sind Sie weiblich, auch wenn Sie ein Mann sind. Und wenn Sie Äcker an irgendwelchen steilen und spitzen Kogeln und so weiter haben, dann sind Sie halt männlich. Und dann gibt es natürlich alle möglichen Mischformen noch, also bis zu 10 Kombinationen. Also das ist natürlich sehr interessant, das ist für uns so wahnsinnig fremd, nicht wahr? Aber es ist sehr, sehr gut und wohltuend auch, also auch für unser Imaginarium, uns diese Dinge mal anzuschauen. Also weil wir vorhin auch das Abendmahl gesehen haben in einer sehr eigenwilligen Inszenierung, erlauben Sie mir noch ein paar Bemerkungen jetzt zum Thema auch christliche Ikonografie. Da fällt nämlich auf, und zwar nicht erst seit Leonardo da Vincis Prätext jetzt auch für diese Inszenierung, dass die geschlechtliche Definition bestimmter Teilnehmer an diesem letzten Abendmahl nicht so ganz eindeutig war. Also dass zum Beispiel, also wie jetzt auch die ganze heiße Diskussion in Folge von Sakrileg und so weiter war, also ist es vielleicht nicht doch eine Frau, die da als Mann bisher verkannt war, nämlich die Darstellung des heiligen Johannes an der Seite Christi, ob das nicht vielleicht die Magdalena war. Und wenn man da mal genauer schaut, dann sieht man nämlich auch, dass es 2 sehr, sehr androgyne Figuren gibt, also in der christlichen Ikonografie. Also jeder von uns hat doch bestimmt daheim oder schon bei der Oma gesehen, ein Öldruck von Christus, den schönen langen Haaren, also so wie Dürer, so lange Haare und so, und irgendwie so ein Gesicht, das könnte genauso gut weiblich sein. Es ist höchst androgyn. Christus selber wird als androgyn dargestellt. Und psychoanalytische Deutungen gehen ja davon aus, sogar dass also sagen die blutende Herzwunde so etwas wie eine verrutschte Vulva wäre. Also wo sagen so die Markierung, also die weibliche Markierung des christlichen Leibes, des Leibes Christi, doch eine Rolle spielt. Und also was die Magdalena angeht, ist das ganz genauso. Es gibt sogar Darstellungen aus dem 18. Jahrhundert von Malern, wo man auch falsche Titel gegeben hat, wo es eigentlich Magdalenenbilder gewesen wäre, die man aber als Christusbilder bezeichnet hat. Und also das ist für uns interessant, sich nochmal zu überlegen, ob wir nicht doch sozusagen den eminenten Körper, den sakralen Körper, also der sozusagen den dritten Term besetzt, also den Heiligen, also dass wir den sozusagen als Projektionsfläche darstellen für beide Geschlechter, sodass sich jeder in ihn sozusagen im Gebet auch verlieben kann, also sozusagen seinen spirituellen Eros an diese Figur heften kann. Und es wären sozusagen eigentlich das, was so diese kantigen oder auch weniger kantigen Geschlechtsmerkmale wären im Gesicht. Also wenn man da mal, also die schauen halt einfach dann, dieser Jesus schaut sicher nicht aus wie Schwarzenegger. Nie. Er schaut einfach nicht so aus. Ja? Er wäre nicht so anbetungswürdig, ja, wenn er so aussehen würde. Und das ist einfach interessant, nicht wahr? Das wird einfach übersehen, aber da sieht man doch, aha, also auch unser Imaginarium wird sozusagen in höchster Instanz, also was so ein religiöses Bild betrifft, von so einer Fantasie durchaus gesteuert, auch wenn uns das nicht so auffällt. Dann ist auf jeden Fall noch mal kurz zu streifen die Zeit, die sich jetzt noch mal wie besessen mit Androgynie beschäftigt. Das ist nämlich das 15. und 16. Jahrhundert. Interessanterweise natürlich genau die Zeit, in der Leonardo seine großen Androgynie-Bilder malt. Das 15. 16. Jahrhundert ist das Zeitalter, in der die Alchemie eine ganz gewaltige Rolle spielt und wo die Idee, dass es so etwas wie eine Prima Materia gibt, aus der alles kommt und die alles enthält, nämlich auch die beiden Geschlechter, die uns vorgeordnet ist, sodass zu zwei Geschlechtern vorzukommen kein primärer Zustand ist, sondern ein nachgeordneter, der sozusagen durch Selbstvervollkommnung zu überwinden. Also diese Idee ist in der Alchemie sehr schön dargestellt, also vor allen Dingen in Michael Mayer heißt dieser Alchemist, der auch am Hofe Rudolf II. Wirkt. Und da gibt es also Atalanta Fugiens zum Beispiel, so eine Schrift, wo sie dann sehen, also es geht immer darum, also die Conjunctio herzustellen. Die Conjunctio ist die totale Vereinigung, sozusagen die restlose Verschmelzung der Geschlechter. Also da gibt es auch dann diese Darstellungen, die so monströs auf uns wirken, nämlich dass eben ein Körper mit zwei Köpfen und zwei Geschlechtern und also, aber die sind schon fast verschmolzen miteinander. Ich weiß nicht, ob Sie solche Darstellungen gesehen haben, aber es ist auf jeden Fall interessant, die sich anzusehen, weil man sieht, aha, also da hat so eine Art von Verbindung mit dem anderen, also gelungene Verbindung mit dem anderen, Verschmelzung mit dem anderen, so dass es ein Teil von einem wird, durchaus bestanden. Also es ist nicht so gewesen, dass die Geschlechter immer so trennscharf nebeneinander bestanden haben oder so irgendwie immer in dieser natürlichen Trennung existiert haben. Also dieses Thema ist sehr alt und auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ebenen bearbeitet worden. Und ich meine, die Alchemie führt natürlich eine Ebene ein, die jetzt wieder ganz anders ist als die, diese kosmologische von Platon. Also hier geht es sozusagen um Eigenschaften der Materie selber. Also wo man auch genau sehen kann, wie dieser Strang der Überlegung, also was kommt als erstes, gibt es so etwas wie eine Urzelle, die noch nicht geschlechtlich definiert ist und sich dann erst festlegt? Also wie geht das? Also wie regle ich das? Welche Elemente sind da im Spiel? Wie passiert das eigentlich? Oder welche Sterne stehen da an der Wiege? Also diese Idee wird dann auch bis ins 19. Jahrhundert, also bis in die Biologie des 19. Jahrhunderts hinein verfolgt. Und man sieht dann irgendwie sehr genau, dass diese eher spirituelle Ebene, also wo sozusagen das symbolische Geschlecht uns abfordert, dass wir sozusagen in unserem Inneren, in unserer Seele die beiden verheiraten, ja, also dass wir sozusagen das auf einer seelischen Ebene leisten, taucht dann im 19. Jahrhundert ein unglaubliches Interesse an biologischen Zwittern auf. Also man schaut, wo gibt es in der Natur Zwitter? Also gibt es überhaupt Lebewesen, die zweigeschlechtlich sind? Und davon gibt es offenbar eine ganze Menge. Und es gibt eben auch erstaunlicherweise Menschen, also die mit vielleicht äußerlichen, also das, man hat vielleicht damals keine Gentests gemacht, aber mit äußerlichen doppelten Geschlechtsanlagen geboren wurden. Und natürlich Probleme hatten, also sich sozusagen als real existenter Androgyn, jetzt im Sinne sozusagen des alchemistischen Monsters, unter die Leute zu mischen. Also da gibt es dieses wunderbare Tagebuch von Barbin, hieß der, das ist von Foucault veröffentlicht worden, also um 1900 ein Hermaphrodit, ein biologischer Hermaphrodit, der als Mädchen ins Internat ging, bis es rauskam, dass er keins ist, und dann sozusagen eine anonyme Existenz in Paris geführt hat, bis er sich dann endlich also entleibte und den Gazan öffnete, weil er nicht wusste, wie er sich in diese Gesellschaft eigentlich einfügen hätte sollen. Es ist auch kein Zufall, dass Foucault diesen Text 1975 veröffentlicht hat, weil da sozusagen wird es im 20. Jahrhundert nochmal dieses Interesse genau an diesem sozusagen biologischen Hermaphroditismus, also an der biologischen Androgynie aufgetaucht ist. Also dass man nicht nur damit genug hat, dass man sozusagen eine Art von meditativer Seelenruhe einkehren lässt, indem man sich innerlich mit beiden Geschlechtern ins Einvernehmen setzt, sag ich mal. Ja. Und man sagt, oh, ich kann wunderbar fühlen wie ein Mann. Oh, ich weiß genau, ich habe so viele männliche Anteile, wunderbar. Also. Und ich bin ja auch, ich kann wunderbar fühlen wie eine Frau. Also ich habe damit überhaupt keine Probleme. Eigentlich bin ich ein vollendeter Androgyn. Nein, das ist nicht genug, sondern es muss irgendwie eine Art von Zeichen dafür geben. Ja, und da fängt man eben in den 70er Jahren auch an, sozusagen die operative, den operativen Geschlechtswechsel wieder in einer neuen Weise zu forcieren. Das hat es vorher vielleicht in dem Ausmaß nicht gegeben. Also ihr seht da sehr deutlich, Sie sehen sehr deutlich, wie da diese beiden Ebenen, sozusagen die seelische oder die gedankliche, geistige Ebene, die also eine Art von Entscheidung oder eine Analyse vollbringt, jetzt in Bezug auf den Geschlechtsbesitz, immer wieder interferiert, also mit dem Wunsch, einen Körper tatsächlich dann nach dieser Intuition zu formen. Und dass man sagt, okay, wenn ich mich jetzt als Frau fühle, dann muss ich eben auch einen entsprechenden Körper haben, oder wenn ich mich als Mann fühle, dann muss ich auch mir erlauben können, nicht nur in diesem Kostüm. Ich meine, das ist ja so interessant, dass Travestie ist ja so ein Begriff, der eigentlich nur das Kleid meint. Ja? Vestis heißt ja nur Kleid. Also das heißt eigentlich umziehen. Also der sich umzieht. Wir ziehen uns ja sowieso ständig um. Also insofern wären wir eigentlich alle Transvestiten. Also weil wir ständig aus der Kabine kommen, jeden Tag mit irgendwas anderem an. Ja? Oder sozusagen, also auch die sich als Frauen weiblich anziehen, müssen sich ja erst überlegt haben, wie ist es eigentlich in meiner Gesellschaft, was haben Frauen dann an, wenn sie weiblich ausschauen wollen, oder das Gleiche gilt natürlich für die Männer. Okay, also Foucault publiziert den Fall Barbin 1970, und da sieht er schon, wie so eine gewisse Beziehung besteht jetzt noch mehr zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts mit seinem extremen Interesse an Zweigeschlechtlichkeit in der Natur, also an diesem Biologismus des Geschlechts, und 1970, wo man das wieder so in den Vordergrund rückt, während ich meine, das ist jetzt so, dass in Wien wird es diese große Frauendemo sein, oder ja, diese Tage vor 100 Jahren war so der große Frauentag europaweit 1911, und um 1900 herum ist sozusagen das Interesse für Geschlechtlichkeit so extrem angestiegen, und der Vorschlag von Weininger zum Beispiel, von Otto Weininger, den kennen Sie sicher alle, berühmten Otto Weininger, also den Skandalautor des Van de Siekel Wien, der hatte ganz klar definiert, dass es nur Bisexuelle gibt. Es gibt keinen, der nur ein Geschlecht in sich enthielte. Also psychologisch gesehen ist jeder bisexuell, kann überhaupt nicht sein. Wenn das nämlich nicht wäre, könnte das andere Geschlecht gar nicht wahrnehmen. Ja, also das ist sozusagen jetzt nochmal so eine Pointe eigentlich auf dem halbierten Kugelmensch von Platon, also dass in dem halbierten Kugelmenschen immerhin noch ein Rest von diesem ganzen Menschen sein muss. Es ist natürlich eine logische Operation, ja, aber Weininger sagt ganz klar, es gibt nur Bisexualität. Und Mautner, also der ja auch sehr wichtig war in Wien, das um 1900 verkündet, also im Nebenzimmer des Café Brückel, das Ende des Geschlechtslebens. Also weil er sagt, wir lassen uns es doch nicht mehr gefallen, dass jemand sagt, du bist ein sowieso, also leb dann auch bitte schön entsprechend. Und ich zeige dir einen Film, wie du zu handeln hast, wie das alles geht und so, wenn du Probleme hast, mach es einfach nach. Ja. Sondern er sagt, nein, es muss ein Schluss sein mit dem Geschlecht, wir lassen uns es nicht gefallen. Zur Freiheit des Menschen gehört, dass er sozusagen jenseits dieser Determination gelangt und dass er sich sozusagen selbst entwirft, in einer neuen Art und Weise, was ja dann eigentlich dann, ja, was das 20. Jahrhundert, zumindest jetzt in den letzten Jahrzehnten, auch versucht hat, in Angriff zu nehmen. Also was ja auch der Inhalt jetzt dieser Auseinandersetzung ist. Welche Identität legen wir uns denn zu? Und welche Möglichkeiten haben wir und welche Mittel haben wir dazu zur Verfügung? Sie haben jetzt die ganze Zeit über dieses wundervolle Bild gesehen. Sie wissen schon, was das ist. Das ist ein Bild, das passt so wunderbar jetzt als Bild, nachdem hier Luana hin projiziert worden ist, weil es ist nämlich eine Luana in Wien. Es ist, wie ihr schon seht, schaut euch mal diese wunderbaren Bizeps an. Also es ist eigentlich keine Frau. Es ist ganz klar keine Frau. Es ist ein Mann-Frau, also es ist eine Transe. Und wie heißt sie? Oder er? Ja, sie? Egon Schiele. Genau. Und zwar verdankt sich dieses Bild einer Idee, die auch so interessant ist, nämlich der, dass der Künstler, genauso wie der Autor, dadurch, dass er empfänglich ist, dass er in der Lage ist, Ideen zu empfangen, dass er ständig einer unfreiwilligen oder freiwilligen Schwangerschaft oder Schwängerung, könnte man fast sagen, ausgesetzt ist, eigentlich vom symbolischen Geschlecht her weiblich ist. Der Künstler ist weiblich, er ist empfänglich, genauso wie der Autor, wie Nietzsche das gesagt hat, tendiert eigentlich eher dem Pole des Weibes zu. Und diese Darstellung ist von 1911, also genau 100 Jahre alt, also es ist kurios, wie sich diese magischen 100 Jahre dann nochmal so in den Vordergrund spielen. Dieses Bild zeigt genau diesen Umstand, dass Schiele sich selber definiert als einen, der empfänglich ist und als Künstler eben sich diesem weiblichen Pol zuneigen muss und dass er dann, und jetzt kommt nämlich der Punkt, wenn er Mann weiblich ist, auch die Zeugung autonom beherrscht. Ja, das heißt, also jeder Künstler ist nicht nur weil Weininger das gesagt hat und Mautner das gefordert hat, bisexuell, sondern sozusagen symbolisch bisexuell und also sozusagen ein autonom Zeugender. Und ich habe erst letzte Woche bei einer neuen Durchsicht des Egon Schiele Archivs in der Albertina gesehen, dass das Skizzenbuch, in dem die Vorarbeit zu diesem Werk zu finden ist, der Buchdeckel dieses Skizzenbuches trägt innen die Aufschrift Göttliche Empfängnis. Also insofern ist es nochmal ein wunderbarer Beweis dafür, dass diese Interpretation richtig ist. Und können wir das so auf uns wirken lassen? Es ist nämlich interessant, das hat einfach niemand gesehen. Also zum Beispiel Leopold hat meine These, weil er so etwas wie Transsexualität ganz grauslich findet, natürlich nicht anerkennen wollen. Also ich hatte es mit Leopold noch diskutiert, aber da gab es ganz klar ein Werturteil und deswegen konnte sozusagen diese Deutung sich da nicht durchsetzen, die aber ganz eindeutig ist. Ich werde vielleicht jetzt hier mal zum Ende kommen und vielleicht Sie noch anregen wollen, eine Frage zu stellen oder habe ich den Bogen so einigermaßen hingekriegt? Ja, bitte.
Kurz erwähnen, gerne. Sie haben das Gastmahl erwähnt.
Ja.
Das ist eine wunderschöne Sache,
ja,
von Platon. Aber dort drinnen wird Eros, der Gott Eros, ja, nicht allein beschrieben als Geschlechtlichkeit, sondern als Liebe zum Schönen.
Richtig. Das ist dann das ist Sokrates, der das dann,
Zeit, klar. Unsere heutige Zeit reduziert diesen Gott Eros auf Erotik. Und das ist eine schreckliche Verarmung, was da stattgefunden
hat. Richtig. Der nächste Schwerpunkt könnte Eros sein.
Ja, weil
das ist eine Verarmung.
Und Noch eine kleine Ergänzung. Früher die Shakespeare-Stücke wurden die Frauenrollen alle von Männern gespielt.
Natürlich, die Hosenrolle.
Auch in der Antike wurden die Frauenrollen.
Gibt es bis ins 20. Jahrhundert. Ja, richtig, richtig.
Hat ja auch seinen Sinn.
Ja. Nein, ich meine, wenn Sie mal genauer schauen, dann sehen Sie fast in jeder Zeit nochmal so eine Beschäftigung mit diesem Thema. Also ich hatte auch die ganze Romantik weggelassen, wenn Sie zum Beispiel die Figur der Mignon oder des Mignon oder die, also die Mignon in Wilhelm Meister von Goethe sehen oder Philippchen lesen von Schlegel, die Luzinde von Schlegel. Also da gibt es so viele Texte, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Also, die Romantik würde da wahrscheinlich auch nochmal eine ganze Reihe von Erkenntnissen zutage fördern. Aber was natürlich das Problem ist, weil Sie sagen, Liebe zum Schönen, ist es bei uns sozusagen in eine Art von ästhetisches Ghetto verschoben worden. Ja? Und die Frage ist natürlich jetzt, also wie kann diese Frage nochmal sozusagen in ihrer gesellschaftlichen Relevanz adäquat dargestellt werden? Ja.
Ist es klar, dass diese Empfänglichkeit die Anonymität überhaupt erst ermöglicht?
Ja.
Und sind wir jetzt nochmal auf diesen im Besitze des autonomen Sorgungsfähigkeit zu sein hingewiesen, was also in unserer Kultur zumindest den Männern zugeschrieben wird? Und die Frage, wenn das weitergedacht würde.
Ja. Aha. Ja, ich würde wahrscheinlich so einen Gedanken gar nicht zu Ende führen wollen. Aber ich meine, da würde ich aber schon fordern, dass wenn jetzt nun, also wie auch bei Savinio, Alberto Savinio im Hermaphrodit schreibt eben, also der Künstler einfach nur das Moment des Androgyn, des sozusagen schaffenden Androgyn ist, dann sehe ich nicht, wieso das nicht auch für das Weibliche gelten soll. Ehrlich gesagt, ja. Ja, ich habe schon verstanden, was Sie meinen. Sie meinen, wenn jetzt, also bei der Männlichen ist es so, es hat ja sowieso schon das Zeugungsprinzip, da haben Sie ganz recht. Es hat seit der Antike zeugen ja nur die Männer und die Frauen sind ja praktisch nur das Postkästchen. Ja. Richtig. Ja. Ja. Ja, weil ich meine, das Problem ist natürlich, dass solange wir sozusagen in einer heteronormativen Gesellschaft leben, in der es immer noch so ist, dass bestimmte Privilegien auf das eine Geschlecht verschoben sind, sind wir damit dermaßen beschäftigt, sozusagen hier einen Ausgleich zu schaffen, dass die Androgynie sozusagen als gelingendes, vereinigendes Moment der Synthese von beiden Geschlechtern, also dann wirklich ihre Gleichwertigkeit, also einfach noch zur Disposition steht, das ist einfach noch nicht erreicht. Oder ich meine, das ist sozusagen eine logische Utopie. Und das bleibt jetzt erstmal sozusagen eine logische Utopie. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man nochmal sagt, dass es vielleicht unter Umständen ein künstlerisches Moment ist. Weil es wird sozusagen durch Inszenierung und durch sozusagen symbolische Identifikation erreicht. Also das ist wirklich noch ein Problem, würde ich sagen. Und was die Zeugung betrifft, ich meine, wir hatten ja neulich mal so eine Auseinandersetzung mit Geburt im interkulturellen Kontext und so weiter und so fort. Und da kam dann auch eine ganz tolle Filmemacherin aus Wien zu uns, die einen Film gemacht hat über Geburt heute, wo sie gehofft hat, dass sie das so ganz progressiv zeigt, was es für Möglichkeiten gibt und wie man die Frauen sozusagen da jetzt auch nochmal so richtig in ihre Kraft bringt. Und dann waren also meine Studierenden waren total entsetzt, wie sie gesehen haben, dass neben jeder solchen zeitgenössisch Gebärenden eigentlich dann der Zeuger saß, also der Mann dazu, mit der Schere, der dann am Ende die Nabelschnur durchschneiden durfte. Also weil also sozusagen der Mann ging so als roter Faden durch, er ist sozusagen immer noch der das Zeugungsprivileg hat und der das auch das Entnabelungsprivileg. Und das kann die Frau selber nicht machen. Ich habe gesagt, ist Ihnen das nicht aufgefallen, so der Filmemacherin? Und es war ihr nicht aufgefallen. Und es ist aber ein Film gewesen von 2010. Ich meine, es ist schon interessant, nicht wahr? Also wieso so eine Frau ihr Kind selber nicht entnabeln und die Nabelschnur durchschneiden. Also das in einem solchen Film, also wo man von mir 5 oder 6 Fallbeispiele zeigt, jedes Mal die gleiche Operation ist, da merkt man irgendwie, dass einfach nichts anderes vorstellbar ist. Und das war da gebe ich Ihnen recht, das ist natürlich ein Riesenproblem. Weil sozusagen die biologische Zeugung wird ja nur nach dem Modell der symbolischen Zeugung gedacht. Es ist immer so rum. Klar. Gut, und sonst habe ich Sie, glaube ich, lange genug aufgehalten heute. Ich finde Sie unglaublich tapfer und freue mich sehr, bei Ihnen in dieser schönen Stadt sein zu dürfen. Ja, bitteschön. Genau. Ja, genau. Ich meine, die Frage ist überhaupt, ob mit dem biologischen Geschlecht in dieser Weise etwas zusammenhängt. Man hätte nämlich auch die Menschen unterscheiden können, zum Beispiel, sage ich mal, in die Größe ihrer Ohrmuscheln. Ja, also dass man sagt, oder Ohrenformen oder ich weiß nicht, was gibt es denn für distinktive Merkmale, wie man Leute unterscheiden kann. Also dass das Geschlecht überhaupt in dieser Weise so dramatisch, sagen, signifikant einer Unterscheidung wird. Und zwar also bis in solche Eigenschaften hinein, wie Sie sagen, also dass das Weibliche eher intuitiv ist und das Männliche ist eben aktiv und incentiv, passiv und so weiter. Ich meine, es ist ja einfach grotesk. Und ich meine, natürlich hat also der Weininger, der zwar die Bisexualität von jedem Individuum verkündet hat, aber so eine wahnsinnig negative Meinung des Weiblichen gehabt, dass eben es in sich nicht eignet zur Kunst, weil es eben immer am Genie gebricht, weil es eben passiv ist und so weiter. Also ich meine, das ist einfach unglaublich, aber ich meine, also sagen, diese Maschinerie zu stoppen, das wäre nun mal wirklich einfach eine Leistung, die dann aber auch voraussetzt, dass man sozusagen diesen systemischen Zusammenhang wieder sieht, innerhalb dessen eben zweigeschlechtliche Körper vorkommen. Weil ich sage immer zu meinen Studenten, bin mir nicht sicher, ob solche Körper auf dem Jupiter, auf dem Mars oder auf der Venus gibt. Solche gibt es nur hier, weil die Erde sich auf diese Körper spezialisiert hat. Also insofern ist es mit dem Kugelmenschen auch richtig. Und wir sozusagen beschäftigen uns damit. Also wir sind sozusagen die Systemgrenze, wir reflektieren das. Aber wir dürfen es nicht affirmieren. Also wir dürfen uns es nicht zum Urteil und zum Verhängnis ausschlagen lassen. Wir müssen es analysieren. Und sozusagen eigentlich interpretieren. Ich würde vorschlagen, wir sollen damit spielerisch umgehen. Es ist ein Spiel. Es muss ein Spiel sein. Und insofern sozusagen ist diese Art von Spiele einfach in jede Gesellschaft zurückzuholen. Also sagen auch die Überschreitungen dieser Grenzen sind für dieses Spiel so wichtig, weil sie diesem Spiel eigentlich die Regeln zeigen. Also sie werden ja nur sichtbar, wenn man sozusagen diese Regel, so wie sie jetzt affirmiert ist, einfach mal überschreitet. Gut. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.